Gesetze werden regelmäßig erneuert, verändert, novelliert, weil sich Umstände, Ansprüche oder auch Werkzeuge und Methoden ändern. Eine solche Novellierung wird gerade beim Thüringer Polizeiaufgabengesetz angestrebt. Es gibt einen Gesetzentwurf, der wird allerdings parlamentarisch, aber auch in der Zivilgesellschaft kritisiert. Es gibt ein Bündnis Türpack Thüringer Polizeiaufgabengesetz stoppen, was sich kürzlich gegründet hat. Und ich spreche jetzt mit Alexis und David. Hallo.
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 Vielleicht ganz zu Beginn. Dieses Gesetz, Thüringer Polizeiaufgabengesetz, sagt ja schon so ein bisschen, lässt vermuten, was da drin steht. Aber könnt ihr mal kurz sagen, was da eigentlich alles reingehört und was auch nicht?
Also das Thüringer Polizeiaufgabengesetz regelt nicht nur die Aufgaben der Polizei, sondern vor allem die Befugnisse, die die Polizei gegenüber den BürgerInnen hat. Mhm. Also welche Mittel darf sie unter welchen Voraussetzungen gegen die BürgerInnen einsetzen? Und wir bewegen uns da im Bereich der Gefahrenabwehr, also im sogenannten präventiven polizeilichen Handeln. Das heißt, es geht nicht um Ermittlungsbefugnisse, nicht darum, was darf die Polizei, wenn sie in einem Strafverfahren ermittelt, sondern was darf die Polizei tun, wenn sie von einer Gefahr ausgeht. Also von einer Situation, wo sie denkt, wenn wir jetzt nicht handeln, dann wird irgendein Schaden eintreten.
Und jetzt wird dieses Gesetz verändert, wahrscheinlich nicht in allen Bereichen, oder? Also was kann man das irgendwie klassifizieren, welche Bereiche da jetzt eine Änderung oder für welche Bereiche eine Änderung vorgesehen ist?
Also eine der großen Änderungen, das ist auch das, wo das Gesetz ja praktisch mit der Zeit geht, ist, dass es einfach neue technische Möglichkeiten gibt, besonders im Bereich KI. Genau, womit sich die Polizei praktisch auf den Stand der Zeit bringen möchte, könnte man sagen. Ja, aber wir wissen ja auch alle, dass es da noch eine ganze Menge Probleme mit KI gibt und dass darum auch alles, was Datenschutz angeht und so, ziemlich schwierig ist. Aber auch davon abgesehen gibt es natürlich neue Sachen, was einfach Drohnen zum Beispiel angeht, auch wenn die Polizei schon hat. Und es gibt halt Sachen, die werden in anderen Ländern schon sehr lange eingesetzt, in Thüringen oder in Deutschland noch nicht so viel, wie zum Beispiel die Taser oder die elektronische Fußfessel, die jetzt auch nach Thüringen kommen sollen. Genau. Was noch dazu kommt, ist, dass das ganze Gesetz halt auch ein Stück weit verkauft wird, als es soll halt irgendwie dem Schutz von Frauen und Familien oder halt von Opfern häuslicher Gewalt dienen. Das ist so ein bisschen das, was drüber steht. Wenn wir dann so genau reingucken, sieht man, dass es da tatsächlich sehr dünn aussieht.
Auf die konkreten oder manche konkrete Sachen gucken wir bestimmt dann noch. Ein bisschen Kritik ist jetzt schon rausgekommen. Ihr habt euch ja tatsächlich als Bündnis thüringenweit zusammengeschlossen mit noch mehr Menschen, nehme ich an. Wie kam das denn? Beziehungsweise vielleicht ihr zwei, wann habt ihr gedacht oder an welcher Stelle wir müssen irgendwie was machen, was dann genau zu dem geworden ist, was ihr tut?
Also, dass da eine Reform des Gesetzes kommt, das waberte ja schon seit letztem Jahr so eine Weile rum. Es gab dann irgendwann auch einen Gesetzentwurf, der öffentlich war. Und unser Zugang dazu ist eigentlich, dass wir durch die politische Arbeit, die wir auch in anderen Kontexten leisten, so sehr sensibilisiert sind für so Themen wie Überwachung, Versammlungsfreiheit. Das heißt, wir haben einerseits so die aktivistische Schiene, auf der wir das betrachten. Und andererseits haben wir auch einen gewissen rechtswissenschaftlichen Zugang aufgrund unserer juristischen Ausbildung. Wir wurden dann für einen Vortrag angefragt über die geplanten Reformen vom offenen antifaschistischen Treffen Erfurt, haben diesen Vortrag dann gehalten und haben gemerkt, da gibt es ganz viel Unsicherheit, ganz viel Redebedarf, auch das Bedürfnis, sich zu vernetzen, dagegen zu agieren. Und es fehlte aber noch so ein bisschen dieser letzte Impuls, dieses jetzt geht's los und wir verstehen vielleicht so ein bisschen besser jetzt, worum es geht. Und letztlich haben wir dann nach dem Vortrag uns mit den anwesenden Teilnehmenden vernetzt und haben dann dieses Bündnis gegründet.
Ah, okay. Und seitdem seid ihr quasi in schon vielen Städten oder versucht in ganz Thüringen unterwegs zu sein mit eben solchen Vorträgen, oder? Das ist gerade so das, was ihr macht?
Genau. Also wir hatten jetzt Vorträge bisher in Erfurt und Ilmenau gehalten und geplant sind jetzt Vorträge in Weimar, in Saalfeld und in Jena. Und das wird wahrscheinlich immer so weitergehen, dass da Städte hinzukommen. Und die waren auch alle bisher sehr gut besucht.
Und da erklärt ihr quasi das, was ihr jetzt mir auch gerade erklärt. Was ist das eigentlich? Was soll da verändert werden? Und was ist vielleicht aus eurer Sicht auch kritikwürdig daran? Wenn jetzt jemand vor euch steht und sagt, ist doch gut, wenn das irgendwie modernisiert wird. Was habt ihr denn, was sind denn so die ersten Kritikpunkte, die euch so auf den Nägeln brennen und die ihr dann direkt den Leuten sagt?
Genau, das große Fass, was gleich ganz am Anfang steht, ist natürlich alles, was da irgendwie mit künstlicher Intelligenz zusammenhängt. Ein gutes Beispiel ist halt das, was oft in der Presse als Verhaltensscanner zum Beispiel beschrieben wird. Das heißt, dass Überwachungskameras, die ja sowieso in den letzten Jahren massiv im öffentlichen Raum ausgebaut werden, jetzt auch noch mit Technik ausgestattet werden, wo anhand von künstlicher Intelligenz das Verhalten von Menschen analysiert werden soll. Also in der Idee, wie sich das dann wahrscheinlich SicherheitsinnenpolitikerInnen vorstellen oder auch die Polizei, heißt das, die KI erkennt automatisch, da schlägt jemand jemanden anderen, da wird jemand ausgeraubt, da zieht jemand eine Waffe und da kann dann sofort die nächste Streife alarmiert werden, dass praktisch gar kein Mensch am Computer dahinter sitzen muss, um das zu beobachten. Praktisch wird das Ganze seit vielen Jahren in Mannheim getestet und in Hamburg inzwischen auch. Und es funktioniert nach allem, was man da bis jetzt so in der Presse rausliest von verschiedenen Expertinnen, ziemlich mäßig. Also diese Software ist momentan zum Beispiel nicht in der Lage zu unterscheiden, ob sich jetzt zwei Menschen umarmen oder ob sie sich schlagen, ob sich Menschen zur Begrüßung die Hände schütteln oder ob sie sich da Drogenpäckchen zustecken. Menschen, die sich im öffentlichen Raum atypisch bewegen, zum Beispiel, weil sie obdachlos sind und halt auch einfach auf öffentlichen Plätzen vielleicht auf dem Boden sitzen, liegen, was auch immer, fallen da sowieso komplett durch das Raster, was praktisch das normale Verhalten ist. Das führt zum Beispiel zu dem sogenannten Chilling-Effekt. Das heißt, dass Menschen, wenn sie wissen, dass sie so analysiert und beobachtet werden, automatisch ihr Verhalten anpassen. Diese Technik ist auch schon in den neuen Kameras, soweit ich weiß, verbaut, die jetzt seit einem halben Jahr am Anger stehen. Ist noch nicht einsatzbereit, weil halt noch die Gesetzgrundlage fehlt. Aber das wäre halt zum Beispiel so ein Feld, wo die dann zum Einsatz kommen würde.
Das heißt zum Beispiel umarmen sich zwei Leute, die künstliche Intelligenz interpretiert das als gewaltvolles Beieinandersein und meldet das dann oder wie? Und dann die nächste Streife kriegt das mit und geht dann hin oder wie kann ich mir das so konkret vorstellen?
Also nach der aktuellen Konzeption soll da schon nochmal ein Polizist drüber schauen. Der wird ja aber im Zweifelsfall auch nicht schlauer. Vielleicht hat sich die Situation dann aufgelöst, dann ist das Händeschütteln vorbei, dann weiß der Polizist trotzdem nicht, gab es da jetzt irgendwie eine Drogenübergabe. Also wir haben da nicht so das Vertrauen, dass das dann nochmal gründlich geprüft wird, weil wir wissen auch, wenn die Technik das meldet, dann ist da grundsätzlich so ein Vertrauen, weil die Technik ist ja objektiv vermeintlich. Die diskriminiert ja nicht. Und da gibt es diesen Vertrauensvorschuss, dass man das Ergebnis, was die KI ausspuckt, dann auch für bare Münze nimmt. Das heißt, selbst wenn da eine menschliche Nachkontrolle stattfindet, denken wir, dass die Diskriminierung, die die KI damit unterbetreibt, wenn sie zum Beispiel dann meldet, ja, da ist was Verdächtiges, weil da jemand im Mülleimer nach Pfandflaschen sucht oder so, dass die durch diese menschliche Nachkontrolle nicht beseitigt werden kann.
Jetzt könnte man ja sagen, okay, dann geht im Zweifel die nächste Polizistin hin und dann war gar nichts. Was ist da jetzt schlimm dran? Die haben eigentlich bessere Sachen zu tun, oder? Wo ist dann der Punkt?
Genau, also einmal kostet es unglaublich viele Ressourcen, wenn die bisherigen Auswertungen davon zeigen, dass die Anzahl an falsch positiven Treffern weit über 90%, teilweise bei 99% liegt, dann ja, wird da enorm viel Geld ausgegeben und dann werden enorm viele PolizistInnen umsonst durch die Gegend geschickt. Und dazu kommt halt auch, ja, wie verhalten sich die PolizistInnen bei unterschiedlichen Menschen, wo dann halt auch das Problem ist, ob die PolizistInnen einfach mit dem, was sie gelernt haben oder mit den Erfahrungen, die sie individuell machen oder nicht machen, die Gefahr halt besteht, dass PolizistInnen halt unterschiedlich vorgehen, ob das jetzt weiße Menschen sind oder ob das jetzt migrantisierte Kids sind oder dergleichen. Und dann halt die Frage ist, ist es da nicht möglich, dass da die PolizistInnen bei unterschiedlichen Menschen, unterschiedlichen Milieus unterschiedlich agieren und das dementsprechend wieder ein hohes Diskriminierungspotenzial birgt.
Also man muss sich ja auch vorstellen, der Anger ist ein Platz, an dem extrem viel Publikumsverkehr herrscht. Wenn ich da jemanden einer polizeilichen Maßnahme unterziehe, dann wirkt das an sich schon stigmatisierend, weil die Leute, die vorbeilaufen, die können ja gar nicht einschätzen, was da gerade passiert ist. Die sehen im Zweifelsfall nur, ah ja, da wird schon wieder eine migrantisierte Person kontrolliert. Oder der polizeiliche Kontakt kann auch tatsächlich einfach für die betroffene Person unsicher sein. Also ich finde das Szenario durchaus vorstellbar, dass eine Person psychisch erkrankt ist, sich deswegen auffällig verhält im Sinne dessen, wie die KI das interpretiert. Und wir wissen ja auch, dass bei polizeilichen Todesschüssen in der ganz überwältigenden Anzahl der Fälle eine psychische Erkrankung oder irgendein Drogenproblem vorliegt. Das heißt, in dem Moment schaffe ich noch ein erhöhtes Risiko, dass eine Person in einer Ausnahmesituation mit der Polizei in Kontakt gerät, was für sie einfach sehr gefährlich werden kann.
Ist das quasi so der Hauptbereich, wo KI Einsetzung finden soll nach dem neuen Gesetzentwurf, oder geht das noch in anderen Bereichen?
Wir hätten da noch zwei weitere Bereiche. Ein Bereich ist einmal die automatisierte Gesichts- und Stimmenerkennung oder besser gesagt der Abgleich von Gesichtern und Stimmen im Internet. Das heißt, die Polizei wird praktisch in der Lage sein, gigantische Datenbanken zu erstellen und zu durchsuchen, um Menschen zu erkennen. Das heißt, nehmen wir an, wir haben alle ein Gesicht und der Polizei liegen Fotos vor und dann wird eine KI eingesetzt, um aus dem Gesicht Merkmale zu abstrahieren. Das heißt, das Gesicht wird praktisch automatisch irgendwie anhand von Abständen zwischen Augen, zwischen Kinn, Nase, was auch immer vermessen und als Code dargelegt, und so lässt sich dann halt eine Person auch anhand von relativ schlecht aufgelösten Fotos sehr gut identifizieren. Und das ist auch gruselig, weil damit soll jetzt die Polizei nicht mehr nur auf die Daten, die ihr selbst vorliegen, zugreifen können, sondern praktisch sämtliche Daten, die irgendwo im Internet verfügbar sind. Das heißt, alle Bilder, die irgendjemand von uns mal auf Social Media hochgeladen hat, wo wir nie damit gerechnet haben, dass die alle mal automatisiert ausgewertet werden. Wir kennen auch alle das Phänomen inzwischen, dass nahezu jede Demonstration von StreamerInnen live und hochauflösend ins Internet übertragen wird und da abrufbar ist, was ja auch einfach sensible Daten sind, wer wann wo mal auf einer Demo war und solche Sachen. Und das Gleiche geht auch für Stimmen. Und der ganz große, wirklich gruselige Punkt ist dann eigentlich das, was sich hinter der Bezeichnung als automatisierte Datenanalyse oder KI-gestützte automatisierte Datenanalyse versteckt. Das sind dann Programme, die vergleichbar sind mit dem, was in der Öffentlichkeit gerade am bekanntesten ist, wäre so das Beispiel Palantir, hier von dem US-Milliardär und Trump-Freund Peter Thiel, was dann praktisch die Idee hat, dass Daten aus ganz verschiedenen Datensätzen zusammengeworfen werden, egal wie die strukturiert sind, egal aus welchen Quellen die kommen, und diese sollen dann mit einer KI, die praktisch auf Mustererkennung spezialisiert ist, automatisch verknüpft werden. Wir bewegen uns da im Feld von dem, was sich Predictive Policing heißt. Das heißt, die KI möchte dann diese Daten auswerten, um praktisch im Vorhinein mögliche GefährderInnen zu identifizieren oder gefährliche Orte herauszufinden, allein anhand von Daten. Das ist saugefährlich, weil da sehr viele psychologische Modelle, sehr viel kriminalwissenschaftliche Ansätze, sehr viel soziologische Theorien und all das praktisch über Bord geworfen werden, weil man einfach nur denkt, wir haben so viele Daten und jetzt ist es möglich, dass wir einfach hier blind der Statistik vertrauen können, weil die KI spuckt irgendwas aus und sagt, die und die und die Personen sind möglicherweise gefährlich, weil die sich hier und da atypisch verhalten, weil die die und jene Vorstrafen haben, weil die vielleicht, keine Ahnung, psychisch vorerkrankt sind. Ja, und am Ende sagt halt dann die KI, die Person könnte halt bald mal eine Straftat begehen. Und das Problem ist, niemand kann diese Algorithmen mehr durchschauen, wie die KI zu diesem Ergebnis gekommen ist. Und die Frage ist halt auch, wenn der Entwurf vielleicht noch vorsieht gerade, dass die Polizei das alles nochmal überprüfen soll, vertraut sie am Ende dem, was die KI ausspuckt? So viele Menschen denken ja eher, das würde erst recht richtig sein. Die ist ja viel objektiver als wir, was halt einfach nicht der Fall ist so.
Man schafft sich auch so ein bisschen seine eigene selbsterfüllende Prophezeiung, weil wenn man dann an den entsprechenden Orten oder die entsprechenden Personen verstärkt kontrolliert, dann findet man natürlich mehr. Wo mehr kontrolliert wird, wird auch mehr aufgedeckt. Das ist völlig logisch. Und dann perpetuiert sich so dieser Gedanke von, na, die KI wird schon recht haben. Das hat schon alles seine Richtigkeit. Die Analyse ist total treffsicher. Und in den jetzt besser gestellten Vierteln oder so, wo weniger kontrolliert wird, wird dann natürlich auch weniger aufgedeckt. Und das zementiert so ein bisschen die Ungleichheit und die Diskriminierung, die vorher schon bestand. Die kriegt jetzt noch diesen objektiven Anstrich durch die Technik.
Das kommt mir gerade vor, als wäre quasi die KI so eine krasse Potenzierung von dem, was es auch vorher schon an Überwachungsmechanismen gab, oder? Also in den Bereich, wo man es nicht mehr nachvollziehen kann als normaler Mensch.
Also wir erwarten, dass sich diese Effekte einfach dadurch verstärken, ja, und dass sie aber gleichzeitig auch schlechter angegriffen und problematisiert werden können. Weil bei einem einzelnen Polizeibeamten kann man immer noch vielleicht mal sagen, naja gut, das war vielleicht Racial Profiling, der ist auch immer mal auf der Wache mit ausländerfeindlichen Aussagen aufgefallen. Also jetzt wirklich nur als Beispiel, aber da hat man irgendeinen Ansatzpunkt, wo man sagen kann, das ist ein Mensch, der hat bestimmte Einstellungen und diese Einstellungen können seine Arbeit prägen. Das gibt es bei der KI nicht mehr. Wir können den Prozess gar nicht mehr nachvollziehen.
Nun höre ich schon jetzt, wie vielleicht auch vor Einsatz von KI so Menschen, die sagen bei, also zum einen dieser Sache, was gibst du alles ins Internet, pass mal auf deine Daten auf, oder auch bei der Kameraüberwachung, die sagen, ja so what, dann wissen die das halt, ich habe ja nichts zu verbergen, so dieser Slogan, ich mach ja nichts und selbst wenn dann jetzt hier die Polizei viel von mir weiß, mir kann ja nichts passieren, weil am Ende habe ich ja, kommt euch das auch über oder was sagt ihr so Leuten?
Also ich würde jetzt grundsätzlich erstmal sagen, es gibt ja ein Recht auf Privatsphäre und ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und die Frage, ob ich dieses Recht nutze oder wie ich dieses Recht nutze, entscheidet nicht darüber, ob das Recht wichtig ist. Und ich kann da auch nicht für andere sprechen. Das heißt, jetzt mal übertragen auf andere Grundrechte, nur weil ich persönlich noch nie auf einer Demonstration war, heißt das nicht, dass die Versammlungsfreiheit unwichtig ist oder dass ich sagen kann, braucht man alles nicht. Weil das ist einfach ein Recht, was man in der demokratischen Gesellschaft braucht. Und genauso ist es mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und auf Privatsphäre.
Genau, und das ist halt wirklich ein Punkt, wo man sagen könnte, natürlich, wer sich immer gesetzestreu verhält und keine starken politischen Meinungen hat und was auch immer, hat nichts zu befürchten. Das gilt ja ein Stück weit für jedes Land so. Und viele dieser Maßnahmen, die hier kommen, sind halt schon seit längerer Zeit halt aus dem Repertoire von Staaten, die im Allgemeinen bei uns im Diskurs als autoritär, als Überwachungsstaaten und dergleichen bezeichnet werden. Das sind vieles Werkzeuge, was die ganze Überwachung unsere angeht. Die kennen wir aus Russland, aus China, aus dem Iran, jetzt seit jüngerer Zeit auch aus den USA. Als Beispiel Palantir hatten wir, das setzt ICE derzeit ein, um Migrantinnen zu finden und abzuschieben zum Beispiel. Und letzten Endes kann man ja überall sagen, naja, wer sich brav verhält, hat nichts zu befürchten. Aber dann brauchen wir halt keine Freiheitsrechte mehr. So, weil auf welche Freiheiten wollen wir dann noch zurückgreifen? Dann,
ja. Und wenn ich nochmal darauf zurückkommen darf, auf den Chilling-Effekt, die Überwachung an sich produziert ja schon den Druck, sich sozial erwünscht zu verhalten, auch in dem Wissen, ich habe nichts falsch gemacht. Es gibt genug Leute, die werden nervös, wenn ein Polizeiauto vorbeifährt, auch wenn sie wissen, ich habe eigentlich gerade nichts gemacht, aber sofort geht im Kopf los, bin ich bei Rot über die Ampel gegangen, habe ich gerade irgendwas gemacht. Das heißt, die Überwachung selbst schafft schon die Unfreiheit, nicht erst, wenn mit den Daten, die daraus rausgelesen werden, etwas passiert. Das heißt, ich muss gar nicht für meine Teilnahme an einer Demonstration strafrechtlich verfolgt werden. Allein, dass ich bei der Demonstration überwacht werde, schränkt schon meine Freiheit ein. Und dann möchte ich auch einfach noch zu bedenken geben, wir haben in Thüringen eine politisch sehr fragile Situation. Es ist nicht ausgeschlossen, dass es zukünftig eine AfD-Regierung gibt. Und dann möchte ich einfach mal zu bedenken geben, welche Informationen, die ich so preisgebe, dann vielleicht noch so harmlos erscheinen wie jetzt.
Das Spiel von Freiheit, was heißt Spiel? Das Spiel von Sicherheit und Freiheit ist ja ein Abwägungsprozess, ne? Georg Meyer ist ja sehr dabei, diesen Gesetzentwurf zu verteidigen und sagt, wir brauchen das, wir müssen quasi freiheitliche Einschränkungen in Kauf nehmen, damit wir sicherer leben können. Die kriminellen Handlungen, terroristische Entwicklungen, all die brauchen das. Wie diskutiert ihr das? Also du hast, wenn ich es vorhin richtig verstanden habe, gesagt, da wo mehr untersucht wird, weil es mehr Daten gibt, wird auch mehr gefunden. Das spricht ja eigentlich erstmal dafür, ist ja grundsätzlich gut, wenn mehr entdeckt wird an kriminellen Handlungen als vielleicht vorher?
Also ich finde so Freiheit versus Sicherheit als Formel immer so ein bisschen zu simpel, weil wir müssen uns ja fragen, Sicherheit für wen? Für wen soll die geschaffen werden? Und wir haben gerade lange darüber geredet, dass eine stigmatisierende Datenanalyse eben für viele Menschen eher Unsicherheit bedeutet. Und gerade wenn daraus ein polizeilicher Kontakt folgt, kann auch das diskriminierend und potenziell gefährlich werden. Wenn man aber bei dieser Formel bleiben will, dann würde ich aus unserer Sicht sagen, dass es da eine Verschiebung zulasten der Freiheit gibt, die einfach das gesunde Maß, würde ich jetzt mal sagen, übersteigt. Und man muss ja auch sagen, wenn dann eine AfD-Regierung an der Macht ist und über solche weitreichenden Befugnisse verfügt, dann haben wir ein Risiko für Sicherheit und Freiheit, und zwar für sehr, sehr viele Menschen.
Ein Punkt, es war vorhin ganz kurz angeklungen, ist ja so der Opferschutz, der in dem Gesetz irgendwie sehr stark gemacht wird bei häuslicher Gewalt oder anderen solchen Dingen. Annäherungs- und Kontaktverbote beziehungsweise auch diese Fußfessel, die dann ein Signal gibt, wenn sich ein Täter oder ein mutmaßlicher Täter der Person nähert. Seht ihr das als positiven Punkt oder ist auch das am Ende nicht haltbar aus eurer Sicht?
Also da können wir ja auf die elektronische Fußfessel eben eingehen. Ja. Da kann man sicherlich sehr gut argumentieren, dass das eine sinnvolle Anwendung in Fällen häuslicher Gewalt sein kann. Das wird auch in dem Entwurf zum Beispiel als Einsatz des spanischen Modells verkauft, weil das eben in Spanien seit vielen Jahren sehr erfolgreich eingesetzt wird, um damit praktisch Täter häuslicher Gewalt auf Zaun zu halten. Allerdings auch im Umfang mit einem deutlich größeren Maßnahmenpaket, was deutlich mehr Investitionen angeht in Präventionseinrichtungen, in Frauenhäuser und dergleichen, mit extra gesetzlichen Regelungen, mit spezialisierten Gerichten, was hier halt alles nicht dabei ist. Natürlich, das hat jetzt im Polizeigesetz auch nicht unbedingt was zu suchen, weil wir hier im Bereich polizeilicher Gefahrenabwehr sind, aber ich weiß nicht, ob das gerade so hoch auf der Agenda steht, diese ganzen Investitionen auch zu erhöhen. Und wo sich eigentlich dieser Entwurf selbst entlarvt, ist, dass die Fußfessel eben nicht nur gegen Täter häuslicher Gewalt eingesetzt werden soll, sondern auch gegen das, was in der Begründung als gewaltbereite Extremisten, glaube ich, bezeichnet wird, beziehungsweise an erster Stelle noch vor den ganzen Einsätzen wegen häuslicher Gewalt steht auch im Gesetz selber zum Schutz von kritischer Infrastruktur und Anlagen mit
unmittelbarer Bedeutung für das Gemeinwesen.
Unmittelbare Bedeutung für das Gemeinwesen, genau. Das ist eine unglaublich schwammige Formulierung, die sehr weit gefasst ist. Also was ist denn eine Anlage mit unmittelbarer Bedeutung für das Gemeinwesen? Da ließe sich jede Straße drunter fassen. Und so, da gibt es halt sehr, sehr, sehr viele Anwendungsfälle, wo halt die Fußfessel dann praktisch angewendet werden könnte. Also rivalisierende Fußballfans, wenn so die Polizei kennt da ja praktisch ihre Kandidaten, wer so die Top 20 Ultras oder was auch immer von welchen Lagern sind, und dann werden die halt alle vor dem nächsten Thüringen Derby mit einer Fußfessel ausgestattet oder wie. Oder Klimaaktivisten, wenn wieder Ende Gelände irgendwo hin mobilisiert. Gut, wir haben jetzt in Thüringen nicht die großen Braunkohletagebauten, aber so in diese ganze Richtung geht das, wenn sie einfach wissen, hier dies, das, jenes große Ereignis steht an, und ja, es kann halt einfach auf sehr viele Menschen angewendet werden.
Und wahrscheinlich auch je nach politischer Haltung der jeweiligen Regierung. Was ihr vorhin schon gesagt habt, kann sich das ja auch nochmal ändern, was dann als gefährlich eingeschätzt wird, wenn sich die Regierung ändert.
Und was halt noch dazu kommt, ist eben, wir sind hier nach wie vor im präventiven Bereich. Das heißt, die Menschen, die diese Fußfessel bekommen, das ist ja eine unglaubliche Einschränkung von der Bewegungsfreiheit und auch von der informationellen Selbstbestimmung. Das Ganze erfolgt, bevor Straftaten begangen worden sind, und das erfolgt ohne richterlichen Beschluss, zumindest für die ersten Tage der Anwendung.
Das ist ja sowieso so ein Punkt, das hatte ich auch gelesen, ich glaube aus Seiten der SPD-Fraktion, dass sie alle möglichen Maßnahmen als sicher betrachten, weil eben Richter und Behörden vorher zustimmen müssen. Zumindest lese ich gerade hier bei Eingriffen, die besonders schwer wiegen. Also wisst ihr das? Du hast jetzt gerade gesagt, in dem Fall, zumindest die ersten Tage, braucht es das nicht. Ist das grundsätzlich nicht ganz so eindeutig?
Ich glaube, es lässt sich einmal sehr schwer objektivieren, was so wirklich schwere Eingriffe sind. Ich meine, ein großes Problem ist bei diesen ganzen Maßnahmen, die KI involvieren, ist ja zum Beispiel, dass die Menschen, die da also nicht mal erfahren, dass sie in irgendeiner Auswertung von, sei es jetzt Palantir, sei es jetzt irgendeine eigens in Thüringen entwickelte Lösung, dass sie da halt mal mit in so einer Auswertung drin gelandet sind, dass halt einfach bei diesen Gesichteranalysen unglaublich viele Menschen drin landen und praktisch für einen kurzen Zeitpunkt zumindest verdächtigt werden. Und so eine KI macht natürlich am Ende auch trotzdem Fehler, ohne dass sie überhaupt davon erfahren. Und wir müssen uns auch daran erinnern, in diesen ganzen Datenbanken der Polizei sind ja auch keineswegs nur Informationen über StraftäterInnen drin, sondern auch für Menschen, die selber Opfer von Straftaten waren, für Menschen, die Zeugen von Straftaten waren, die einfach mal ganz zufällig in den Verkehrsunfall verwickelt waren oder dergleichen. Und was es halt auch nicht gibt, wenn Menschen nicht mal erfahren, dass sie Betroffene solch einer Maßnahme geworden sind, dass es halt auch gar keine Rechtsschutzmöglichkeit dagegen gibt. Mhm. Was halt auch noch dazu kommt, ist, es gibt einen Rahmen, einen rechtlichen Rahmen, das bei vielen Punkten, die darin vorkommen, die sind inzwischen vom Bundesverfassungsgericht ausformuliert. So was hier automatisierte Datenanalyse gibt, das wurde in einigen Bundesländern, insbesondere Bayern, Hessen und NRW, wird Palantir oder Software zumindest von dem Unternehmen bereits seit einigen Jahren eingesetzt. Zu Hessen Data, so heißt das Produkt in Hessen, damit es möglichst langweilig und uninteressant klingt, gab es eine Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht und es wurde jetzt nicht untersagt per se, dass unsere Polizei solche Tools einsetzen darf, aber es gibt einen sehr, sehr, sehr engen Rahmen, weil eben auch das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das sind sehr schwerwiegende Eingriffe, schon allein aus diesen Effizienzgewinnen, die die Polizei durch diese ganze KI-Analyse hat. Und es gibt einen Rahmen, der vorgegeben ist. Und was wir gerade mit diesem Gesetzesentwurf sowohl in Thüringen als auch auf Bundesebene als auch in anderen Ländern beobachten, ist, dass die Regierungen, obwohl sie eigentlich diesen Rahmen vom Bundesverfassungsgesetz Bundesverfassungsgericht gesetzt bekommen haben, die ganze Zeit irgendwie versuchen, wie nah können wir an diese Grenzen gehen, so wie weit können wir darüber gehen, statt zu sagen, wir haben diesen Rahmen und wir lassen ein bisschen Abstand. Es ist eigentlich permanent, so sieht man nur, dass irgendwie da geguckt wird, wie weit können wir gehen, ohne dass es kassiert wird. Und das ist bei sehr vielen dieser Maßnahmen der Fall.
Und ich würde gerne noch hinzufügen, also es eignen sich auch einfach nicht alle schwerwiegenden Eingriffe dafür, vorher eine richterliche Anordnung einzuholen. Also jetzt, um mal ein Beispiel zu nennen, was wir noch gar nicht besprochen haben, der Einsatz von Tasern. Das geschieht in einer akuten Einsatzsituation und ich glaube, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren, dass das definitiv ein schwerwiegender Eingriff ist, der massive Folgen haben kann.
Apropos Taser, da ist ja immer das Argument quasi von den Befürwortern dieses Gesetzentwurfs, dass das immer noch ein besseres Mittel sei, als gleich die Waffe zu ziehen. Aber auch das seht ihr kritisch, oder?
Ja, denn die Taser sind kein milderes Mittel, weder nach der Konzeption des Gesetzes noch nach dem, was uns die Erfahrung zeigt. In dem Gesetz steht es so drin, dass der Taser ja als milderes Mittel gegenüber der Schusswaffe eingesetzt wird, aber auch als milderes Mittel gegenüber dem Schlagstockgebrauch. Okay. Wo ich mir denke, das passt für mich nicht zusammen. Das heißt, wir haben da schon einfach einen Punkt, wo ich sage, da ist der Anwendungsbereich einfach viel zu groß gefasst. Und wir wissen auch, Taser sind nicht ungefährlich. Es wird ja immer so kolportiert, als da passiert nichts. Mhm. Das ist nicht der Fall. Die Leute werden durch Elektroschocks gelähmt. Es gibt seit 2021 10 Todesfälle in Deutschland aufgrund von Taser-Einsätzen. Das sind Zahlen, die habe nicht ich mir ausgedacht, sondern die hat Amnesty International erfasst. Das heißt, wir sehen, das ist kein ungefährliches polizeiliches Mittel. Und der zweite Punkt ist, selbst wenn man davon ausgehen würde, dass es nur als milderes Mittel gegenüber dem Schusswaffengebrauch eingesetzt werden darf nach dem Gesetz, dann wissen wir aus der Erfahrung, wenn es vorhanden ist, dann wird es genutzt. Und gerade, dass man es immer so als mildes Mittel stilisiert, führt auch dazu, dass da die Hand der Polizisten doch einfach ein bisschen lockerer sitzt und dass man dann schneller zum Taser greift, weil man denkt, wird schon nicht so schlimm sein.
Mhm. Es ist komplex, es sind viele Punkte. Ihr habt eine Homepage, wo man sich das auch noch mal gut in Ruhe durchlesen kann. Ich würde an dieser Stelle jetzt hier so einen kleinen Break machen und mal schauen, was ist eigentlich euer Ziel? Also wollt ihr quasi diesen Gesetzentwurf, dass der keine Zustimmung findet? Oder also was habt ihr für Möglichkeiten überhaupt? Ja, am Ende muss es ja das Parlament entscheiden, ne, da irgendwie Einfluss zu haben.
Also unser Ziel ist es, das Gesetz in der Form, in der es jetzt gerade im Entwurfsstadium diskutiert wird, zu verhindern. Mhm. Weil für uns da einfach viel zu viele, viel zu schwerwiegende Maßnahmen enthalten sind. wir sehen da schon eine gewisse Möglichkeit, das aktuell auch noch zu tun, da wir in Thüringen ja die besondere politische Situation haben, dass die Regierungskoalition keine Mehrheit im Parlament hat. Das heißt, sie sind auf Stimmen der Opposition angewiesen, um dieses Gesetz zu verabschieden. Und selbst innerhalb der Regierungskoalition gibt es immer mal wieder so ein paar kritische Stimmen. Also gerade bei der ersten Lesung im Landtag hat man vom BSW auch gehört, dass sie zu bedenken gegeben haben, dass man doch sehr darauf achten muss, ob man hier noch sich innerhalb der rechtsstaatlichen Grenzen bewegt, sodass ich da durchaus Ansatzpunkte sehe, um noch politischen Druck auszuüben, um diese zu weitreichenden Maßnahmen noch aus dem Gesetzentwurf zu entfernen.
Wo genau stehen wir denn jetzt? Es gab diese erste Lesung und ich glaube, jetzt geht es um eine Anhörung von ExpertInnen, die im Landtag dann sprechen, oder? Wisst ihr, wie der weitere Fortgang geplant ist?
Also das Gesetz wurde nach der ersten Lesung, die Anfang Februar stattfand, in den Innenausschuss überwiesen. Aktuell nehmen angefragte Sachverständige dazu schriftlich Stellung. Also die Fraktionen haben jeweils eigene Fragenkataloge entwickelt, die den Sachverständigen übersendet wurden. Und dann wird es Ende August eine mündliche Anhörung ausgewählter Sachverständiger dazu geben im Innenausschuss. Die werden dann erklären, wie sie zu verschiedenen Punkten in diesem Gesetzesentwurf stehen. Und die zweite Lesung und die Verabschiedung des Gesetzes ist vermutlich für Dezember diesen Jahres angedacht, damit das Gesetz im kommenden Jahr in Kraft treten kann.
Ihr seid jetzt quasi unterwegs, um mit den Menschen in diesem Land darüber zu sprechen und aufzuklären, in Austausch zu gehen. Du hast schon am Anfang gesagt, David, ihr wart in Ilmenau, in Erfurt. Was sind jetzt die nächsten Termine von euch?
Wir sind am 19. Mai im Haskala in Saalfeld und werden da nochmal einen Vortrag halten.
Und wir planen aktuell, aber da gibt es noch keinen konkreten Termin, auch eine weitere Infoveranstaltung in Jena. Aber ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge mehr in den nächsten Monaten.
Was wir auch geplant haben, sind Demonstrationen. Da gibt es noch keinen konkreten Termin. Wir können uns aber vorstellen, den parlamentarischen Prozess damit kritisch zu begleiten. Und was wir auch machen möchten, ist eine Petition aufsetzen, um unser Anliegen noch mal breiter vorzutragen und auch Unterstützung zu generieren von Leuten, die vielleicht nicht die Kapazitäten haben, auf eine Demonstration zu gehen oder sich in einem Bündnis zu engagieren, aber trotzdem sich positionieren möchten.
Ich wäre jetzt hier am Ende meiner Fragen angelangt. Ist bei euch im Kopf noch irgendwas drin, wo ihr sagt, das müssen wir doch noch gesagt haben?
Ich glaube, abschließend kann man einfach schon noch mal sagen, dass es richtig gruselig ist, was in diesem Gesetz steht. Also, dass das einfach Werkzeuge sind, wir haben es gesagt, die kommen irgendwie so aus dem Werkzeugkasten von autoritären Überwachungsstaaten. Und die Frage ist halt, wenn jetzt die Regierung oder die Polizei wirklich jede einzelne Bürgerin unter Generalverdacht stellen möchte, was mit den Werkzeugen gerade, was hier Überwachung, Videoüberwachung, KI und dergleichen angeht, tatsächlich der Fall ist, so sind es Werkzeuge, die wir irgendwie in der Demokratie haben möchten, gerade jetzt, wo irgendwie alle, auch die SPD und auch unser Innenminister davon reden, wie wir die Demokratie gegen die AfD verteidigen müssen, aber dann kommt hier so ein Gesetzesentwurf und so, da frage ich mich schon, so, was soll denn das jetzt? Also, mach das mal bitte nicht.
Also ich finde auch, da muss sich Georg Meyer so ein bisschen den Vorwurf der Naivität gefallen lassen. Also er stilisiert sich sehr als der große Kämpfer gegen rechts im Freistaat. Und er sorgt aber durch dieses Gesetz gerade dafür, dass die AfD, wenn sie zukünftig an die Macht kommt, alle Befugnisse hat, um hier einfach einen autoritären Überwachungsstaat einzurichten. Und das sind Befugnisse, die gehören unserer Meinung nach auch nicht in die Hände einer demokratischen Regierung und einer demokratischen Exekutive, aber erst recht nicht in die Hände der AfD.
Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit heute genommen habt. Ich vermute, wir sprechen vielleicht nicht zum letzten Mal, aber danke für heute.
Gern geschehen. Danke für das Interview.